So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich starte mit einer Frage. Wer von euch liebt Helden-Stories? Wer von euch liebt es, wenn irgendwo jemand, also man kann es ja lesen, man kann es hören, man kann es sehen in Filmen. Wer von euch liebt es, wenn in so einer Begebenheit, ja genau, Rainer, wenn in so einer Begebenheit, wo Ungerechtigkeit herrscht und wo Not und Leid bei Menschen herrscht, wo jemand aufsteht und zum Helden wird? Gut, dann seid ihr heute Morgen mit der Botschaft auf jeden Fall schon mal konform, denn Palmsonntag war der Beginn einer unvergleichbaren Heldenstory. Und ich würde euch gerne mit hineinnehmen in diese Story. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Die zwei Wege. Denn ungefähr zur selben Zeit, als Jesus damals östlich von Jerusalem in die Stadt einzog, zog auf einem anderen Weg westlich von Jerusalem ein anderer Herrscher in die Stadt ein. Zu der Zeit zogen also zwei Herrscher, zwei Könige in Jerusalem ein. Man hätte den Palmsonntag also auch Politsonntag nennen können. Es war nämlich tatsächlich ein politischer Showdown. Und ich sage euch, es war einer, wie es ihn noch nie vorher und nie hinterher in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Ihr denkt euch jetzt, Moment, hat er dieselbe Bibel wie ich? Liest er dasselbe Neue Testament wie ich? Ja. Ich nehme euch mit hinein in diese Story. Und zwar war das ein Showdown, und das finde ich faszinierend an der Bibel, der schon 500, etwas mehr als 500 Jahre zuvor angekündigt wurde von Gott. 500 Jahre zuvor bekam, man könnte sagen, der damals erste große Weltherrscher Nebukadnezar einen Traum. Und dieser Traum, der war nicht ganz geheuer, und er bekam dann durch Daniel, den Israeliten Daniel, die Auslegung zu dem Traum. Und es heißt dann in Daniel 2, Vers 44, und in den Tagen jener Könige, also der Weltherrscher und in dem Fall zu dem Zeitpunkt der Kaiser, der römischen Könige, wird der Gott des Himmels ein Königreich erstehen lassen für immer. Es wird nicht untergehen und das Königtum wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten. Selbst aber wird es Bestand haben bis in alle Ewigkeit. Es war ein Showdown zwischen dem letzten menschlichen Weltreich und dem neuen göttlichen ewigen Weltreich. Und Jesus zog nicht einfach nur bei einer netten Parade, wo die Menschen ihn bejubelten und Palmzweige schwungen, einfach so in Jerusalem ein. Nein, es war der Anfang seines Triumphzuges. Und dieser Triumphzug, der fand durch sein Sterben am Kreuz und durch die Auferstehung seinen finalen Höhepunkt. Und wir denken so, boah, das sieht nicht nach Triumphzug aus, menschlich gesehen. Paulus sagt es aber im Brief an die Kolosser genauso. Er sagt, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt, durch Christus, durch sein Leben, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Was menschlich aussah wie eine Niederlage, war für Jesus der endgültige Sieg und Triumph über alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte und Gewalten. Punkt. Und deswegen war dieser Showdown, dieser Machtwechsel auch so einzigartig. Denn alle Machtwechsel zuvor, die gab es immer nur durch einen Krieg. Die gab es immer nur durch einen Kampf, wo sich ein Reich über das andere, wo sich ein König über den anderen erhoben hat. In dem Fall nicht. Dieser Showdown war einzigartig, weil Jesus nicht kämpfte gegen Fleisch und Blut, sondern sein Leben opferte, sein Leben gab. Und darauf komme ich später noch ein bisschen zu sprechen. Erstmal möchte ich euch, weil das ist vielleicht gar nicht so präsent, euch den Kontrahenten vorstellen, den anderen Herrscher, der einzog. Und zu der Zeit regierte das Römische Reich dieser Mann, Tiberius. Dieser Mann herrschte zu der Zeit über das Römische Reich. Er war der Sohn von Kaiser Augustus. Und dieser Kaiser Augustus glaubte, er sei aus dem Himmel gekommen und bildet auf dieser Erde die universelle Regierung. Und er ließ sich als Gott verehren. Das weiß man tatsächlich. Archäologisch ist das belegt durch Münzen. So haben die Cäsaren, die Kaiser damals im Reich publik gemacht, wer regiert und wer an der Macht ist. Und interessanterweise, auch ebenfalls durch Münzen belegt, ist der Sohn, eigentlich der Adoptivsohn, Tiberius von dem Kaiser Augustus, er ließ sich in der Welt durch Münzen als Sohn des Höchsten, also als Sohn Gottes und interessanterweise auch als hoher Priester betiteln. Er stellte sich als Sohn Gottes und als hoher Priester vor. Interessante Parallele zu Jesus. Und wenn man sich mal anschaut, was für Gebiete dieser Tiberius regiert hat, also alles, was grün ist, stand unter der Herrschaft Roms. Also damals war es im Prinzip die ganze relevante Welt. Deswegen sprach man von einem Weltreich. Und nach Tiberius wurde dieses Römische Reich auch nicht mehr viel größer. Es war schon ziemlich auf dem Höhepunkt der Ausweitung. Und wenn du so an der Macht bist und in Rom sitzt, aber die Kontrolle über dieses riesige Reich haben willst, musst du dir was Gutes einfallen lassen. Und in dem Fall hatten die Römer eine gute Idee. Sie sagten sich, okay, also die Cäsaren, die Kaiser hatten die Idee, wir schicken in die Länder, die wir erobert haben, Stellvertreter. Leute, denen wir wirklich vertrauen. Und die dort vor Ort im Sinne Roms regieren. Und das taten sie. Und nicht nur das, sie regierten in der Regel auch äußerst hart. Weil man nicht wollte, dass irgendwo ein Aufstand entsteht und irgendwo sich irgendwie Menschen in Bewegung setzen, gegen Rom zu kämpfen. Also Rom war dafür bekannt, dass sie äußerst hart, einschüchternd ihre Regierung dort, wo sie waren, auslebten. Und der Statthalter, das ist euch bestimmt wiederum bekannt, der Statthalter in Israel hieß Pontius Pilatus. Pontius Pilatus war in Israel der repräsentative Kaiser. Das war nicht, wie wir heute einen Botschafter verstehen, der irgendwie in einem anderen Land eine Immunität besitzt und der nicht angerührt werden darf und der die Werte Deutschlands oder so vertritt und der die Beziehung mit dem anderen Land pflegt. Nee, das war eine andere Nummer. Pilatus war in Israel der Kaiser. Wie der Kaiser. Kommen wir auch später nochmal zu. Und stell dir vor, du bist jetzt Pilatus. Du bist in Israel, Pilatus lebt in Caesarea, schön am Mittelmeer, tolles Klima, garantiert eine schöne Villa gehabt. Bestes Leben. Und genoss das. Aber du hast die Aufgabe, als Statthalter in diesem Land für Ruhe zu sorgen. Problem ist nur an Israel, das war ein undankbarer Job, weil Israel ein Land war, das bis heute gerne Feste feiert. Und dann feiern sie auch noch einmal im Jahr dieses Passa. Woran erinnern sich die Israeliten beim Passafest? an Freiheit. Einige hundert Jahre zuvor hatte nämlich Gott durch Mose die Juden aus Ägypten, aus der Unterdrückung, aus der Erniedrigung, aus der Herrschaft Ägyptens herausgeholt. Und im Rahmen dieser Feiern, dann gibt es den Sederabend, den Jesus auch mit seinen Jüngern feierte. In diesem Rahmen dieser Feierlichkeiten werden auch 4 Kelche getrunken, beziehungsweise 3, einer steht nur da. Und wenn sie diese Kelche trinken, dann kommt es auch zu dem Punkt, wo sie sich daran erinnern. Moment, er hat uns damals rausgeholt aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung, aus der Herrschaft. Und er wird es auch diesmal tun, weil wir erwarten ja noch den Messias. Wir erwarten ja noch den, der da kommt. Und so ein Volk, das jedes Jahr zusammenkommt, ein paar hunderttausend Israeliten kommen in Jerusalem zusammen und feiern dieses Fest. Wenn ich Pontius Pilatus wäre und weiß, mein Leben und mein Luxus und alles, was ich besitze, hängt davon ab, dass das hier gut läuft, wäre ich in dieser Zeit angespannt. Und das scheint Pilatus auch gewesen zu sein. Aber um das Ganze unter Kontrolle zu haben, hatte er eine gute Idee. Man weiß natürlich jetzt nicht, man kann nicht sagen, wie oft, aber auf jeden Fall weiß man, zum Passafest, kurz vorher wahrscheinlich, deswegen um dieselbe Zeit, wo Jesus in Jerusalem einzog, zum Passa machte sich dieser Pilatus in Caesarea auf. Er brach auf mit seinen Legionen von Soldaten, schwer bewaffnet. Die Römer waren großartig im Inszenieren einer Parade. Dann kamen die Soldaten mit Schildern, mit Speeren, mit den Stangen, die das Römische Reich und die Siege und alles bekundeten. Und dann kamen die Reiter und wahrscheinlich am Ende, vielleicht auch am Anfang, irgendwann dann Pontius Pilatus auf dem Pferd und alles im Gleichschritt. Durch eine Gegend, wo 80-90% Bauern lebten, mit ihrer Sense. Und ohne Schild und ohne irgendwelche Waffen zog Pilatus von Caesarea Richtung Jerusalem und zog westlich ein, am Palast von Herodes vorbei, an den Tempel vorbei, in seine Burg Antonia, die direkt neben dem Tempel lag, und war mit seiner ganzen Macht, mit der ganzen Macht Roms, während des Passa in Jerusalem präsent. Direkt neben dem Tempel. So immer in Sichtweite. Immer alles so, Leute, die Botschaft war klar, die Botschaft war klar. Ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass gegen diese Macht irgendetwas ankommen kann. Irgendetwas hier, ein Aufstand ist zwecklos, es bringt nichts. Das war die Botschaft von Pilatus. Das war die Situation der Israeliten in Jerusalem zum Passa. Und dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus. Hey, lass uns das mal anschauen. Denn Jesus hatte in dem Moment, wo er in Jerusalem einzog, eine andere Sprache gesprochen. Er hatte ein anderes Auftreten. Er hatte eine ganz andere Mission auf einmal. Wann immer es vorher in den Jahren darum ging, Jesus, bist du der Messias? Bist du der König? Bist du der Retter? Bist du der, der da kommen soll? Das hat Jesus immer fein umschifft. Dann wollten die Leute ihn zum König machen, weil er Tausende mit Essen versorgte, weil er Zeichen und Wunder tat. Und die sagten, das ist er, das muss er sein, der sein Volk versorgt mit allem, was es braucht. Das muss der Messias sein. Und Jesus, zack, auf dem Berg, Zeit mit seinem Vater, raus aus diesem, wir rufen ihn aus zum König. Als Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt und verunsichert ist über das, was er glaubt, schickt der Jünger zu Jesus und fragt, Jesus, wir sollen fragen von Johannes, bist du der, der da kommen soll? Und Jesus sagte nicht, ja. Hätte er sagen können. Nein, sagte nicht, ich bin's. Er sagte, sagt Johannes, was ihr seht und hört. Lahme gehen, Blinde sehen, Tote werden auferweckt. Das waren Sachen, die die Leute von Messias erwarteten. also eine indirekte, aber keine klare Aussage, ich bin es. Und jetzt zieht Jesus nach Jerusalem ein. Und das nehme ich, die Stelle, ich liebe sie, wegen Heldenstory, bevor wir auf den Einzug kommen, da noch. Und was ich auch während dieser ganzen Karwoche und dem, was sich getan hat, vor der Kreuzigung feiere, ist, als diese zwei Herrscher aufeinandertreffen. Das ist der Moment, wenn ich die Bibel lese, wo ich im Film bin. Versteht ihr? Wo ich dann lese und denke so, Augen zu, yes, jetzt habe ich meine Heldenstory. Und es gibt eine Passage, Jesus und Pilatus treffen aufeinander, zweimal sogar. Und Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Das wäre, für jeden anderen wäre es sofort ein Todesurteil gewesen. Bei Jesus war Pilatus schon eingeschüchtert, vorher, weil er gehört hat, was dieser Mann tut und weil er merkte, ey, der Mann, der ist gar nicht rebellisch, böse oder so. Aber er fragt ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt diesmal ganz klar, du sagst es. Und dann sagt er erstmal gar nichts mehr. Der mächtigste Herrscher, in Anführungsstrichen, dieser Welt, steht vor Jesus und stellt ihn Fragen. Und Jesus ignoriert ihn. Ich feiere das. Einfach mal stehen gelassen. Und dann kommt eine Stelle. Oh, ich habe da schon so oft Gänsehaut drüber bekommen. Dann heißt es, da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Kennt ihr das so? Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat, der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Der hat die Hosen voll gehabt. Eigentlich, wenn das jemand das vor Pilatus gebracht hätte, vor jeden Statthalter irgendwo in der Welt, wenn einer, ein Mensch das gebracht hätte, wäre aus gewesen, direkt. Aber das muss so überzeugend gewesen sein, dieser Moment, dieses Auge zu Auge, Herrscher zu Herrscher, dass Pilatus sagte, ich will damit nichts zu tun haben. Und ganz klar bezeugte, wer ist. Das zeigt übrigens auch in dem Punkt die Macht von Pilatus. Jesus sagte nicht, komm, du hast doch eigentlich gar nichts zu sagen. Tiberius ist doch der Kaiser. Der hatte schon Autorität, aber Jesus sagt direkt, wo die eigentliche Autorität herkommt. Wer denn eigentlich Könige einsetzen und absetzen lässt? Wer denn über alles herrscht? Oh, ich liebe das. Okay, nächste Stelle. Zum Einzug. Und beim Einzug in Jerusalem ist so viel drin, wo Jesus sagt, ich bin es. Ich bin der da kommen soll. Das heißt, am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen waren, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu. Hosianna, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Also erstmal hier, dass die Menschen, die ihn zurufen, feiern ihn als König. Und Jesus sagt diesmal nicht, nimmt mal das K-Wort da raus. Hosianna, okay, gepriesen sei, okay, aber das K-Wort noch nicht. Diesmal war seine Zeit und er ließ sich als König feiern. Nächste, das hat auch Gerhard schon sehr, sehr schön erläutert. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort, fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt. Er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Ich denke mal, die Gelehrten schon eher. Denn das war, wie Gerhard sagte, bibelverständige, wortverständige Leute. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Schrift erfüllt hatte. Und diese Sacharja-Stelle war, wie gesagt, für die Pharisäer mit Sicherheit mit Sicherheit ein Begriff. Und die wussten auch, wie diese Stelle weitergeht. Denn er wird auf einen Esel in Jerusalem einreiten und er wird die Wagen in Jerusalem und Israel entfernen. Also er wird für Frieden sorgen. Und das hatten die Leute mit diesem Zuruf und bekundet, er ist der König, und mit diesem, er reitet auf dem Esel, das Signal von Jesus, hey, ich bin es, der Frieden bringt. Heldenstory. Nächster Abschnitt. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor. Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Auch spannend, dass hier diese Auferweckung von Lazarus genannt wird. Er hat ja unzählige Wunder gemacht. Aber warum spielt die Auferweckung des Lazarus so eine große Rolle? Weil die Juden, die ja auch an ein ewiges Leben glauben in dem Sinne, wissen, auch aus der Schrift, der Herr macht lebendig. Und der Herr kann aus dem Totenreich herausführen. 1. Samuel 2, glaube ich. Das ist etwas, wo sie wissen, wo jeder Mensch da, jeder Jude wusste, Tote auferwecken kann nur der Herr oder derjenige, der vom Herrn gesandt wurde. Das gab es noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwelche Heilpraktiker gab es schon. Es gab auch Wunderwirken, und das sehen wir auch schon beim Auszug. Es gab Menschen, die fähig waren, in der weißen Magie, in der okkulten Magie, wie auch immer, die Wunderwirkung tun konnten. Aber was unmöglich war, war das Auferwecken von Toten. Und Jesus tat es. Und diesen Punkt, der ist mit dieser Auferweckung der Toten, der ist nach meinem Glauben, nach meiner Überzeugung, nach meiner Bibel, nach meinem Bibelverständnis noch nicht zu Ende. Denn es geht nochmal weiter. Es heißt nämlich über denselben, es ist im Prinzip eine andere Bibelstelle, aber es betrifft genau noch diesen Prozess. Also Jesus kam von Bethanien, das ist östlich von Jerusalem, und der Weg nach Jerusalem führt über den Ölberg. Also Jesus war auf dem Ölberg. Und dann heißt es, das ist nämlich ganz wichtig, wo das war, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme, ich lese es mal hier weiter, priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern so zu reden, weise sie zurecht. Warum taten sie das? Weil Pilatus in der Stadt war. Und wenn Pilatus das mitbekommen hätte, dann hätte das richtig Stress gegeben, auch für sie, denn man wusste, das war jetzt kein Geheimnis gewesen, man wusste auf politischer Ebene, dass die religiösen Männer nicht umsonst reich und wohlhabend in Jerusalem wohnen. Das war ein Miteinander, wo dafür gesorgt wurde, okay, ihr passt auf, dass das hier läuft, dafür lebt ihr gut und ihr haltet eure Leute hier im Schach, und dann haben wir ein gutes Miteinander. Pilatus war mit Sicherheit, wie jeder andere Stadt halt auch, an einem guten Miteinander interessiert. Und die Jünger, hey komm, fahr mal runter, sag mal deinen Jüngern, sie sollen das mit mal lassen. Dann sagt Jesus, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Die meiste Zeit meines Christseins fand ich diese Aussage ein bisschen, wie soll ich sagen, überzogen. Ich meine, es gibt ja, warum nimmt er den Vergleich? Klar, jemand, der aus nichts Materie in Existenz bringt, der kann auch dafür sorgen, dass ein Stein anfängt zu schreien. Gar kein Thema. Also, wenn man grundsätzlich diesen Glauben an einen Schöpfergott hat, der aus dem Nichts sprach und es war, der kann auch einen Stein zum Schrein bringen. Habe ich keinen Stress mit. Bringt meinen Glauben nicht in eine Krise. Aber, wie gesagt, interessant ist, wo er das sagt. Und das ist tatsächlich die Überzeugung, die ich so in mir trage. Das ist der Blick vom Ölberg auf Jerusalem. Und wenn man vom Ölberg runterschaut, sieht man viele Steine. Unterschiedliche Steine, unterschiedlich eingesetzt. Damals wie heute. Aber damals wie heute sah man auch ganz bestimmte Steine. Und zwar kann man sie hier auch schon beim nächsten Bild erkennen. Da. Grabsteine. Es gab damals schon, so wie heute, unter dem Ölberg, auf dem Weg nach Jerusalem sozusagen, einen alten jüdischen Friedhof. Ich habe mal ein Bild gefunden, das passt da auch ziemlich gut. Wenn man diese Prozession mal mitmacht, sieht man das sogar hier ganz gut. Man geht runter Richtung Jerusalem und links sind überall Gräber. Es sind so viele Gräber dort. Und dort sagt Jesus, auf dieser Höhe, auf dieser Ebene irgendwo, sagt er, wenn meine Leute schweigen, werden die Steine schreien. Könnte er vielleicht damit gemeint haben, dass wenn die Jünger ruhig sind, dass die Toten sich melden werden? Das könnte sein, denn es gibt eine Stelle, und zwar die, wo es um seine Kreuzigung geht. Und da heißt es, Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augen. Also am Kreuz, habe ich schon mal erzählt, am Kreuz gab es keine Jünger. Als Jesus starb, starb mit Jesus auch der Glaube der Jünger. Am Kreuz waren all die Menschen, die vorher gejubelt haben und gerufen haben, Hosianna, waren ruhig. Da gab es keinen Jubel. Aber dann, im selben Augenblick, riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ich glaube, er sagte, hey, wenn die ruhig sind, es war prophetisch, wenn die ruhig sind, werden die sich melden. Zwei Wege. Zwei Herrscher. Beide zogen zur selben Zeit in Jerusalem ein, doch die Wege und die Art und Weise hätten nicht unterschiedlicher sein können. Pontius Pilatus kam und brachte Angst, brachte Unruhe, brachte Zweifel, brachte Distanz, zeigte Stärke und schüchterte ein, brachte Schmerz, brachte Unterdrückung, brachte Leid. Und auf der anderen Seite kommt Jesus. Und die Menschen freuen sich. Die Menschen feiern. Jesus brachte Hoffnung. Jesus brachte Freude. Er brachte Ermutigung. Er brachte Trost. Er brachte Zuversicht. Er brachte Frieden. Er brachte Mitgefühl. Er brachte eine neue Perspektive. Er brachte Freiheit, Kraft, Heilung, Rettung, Versöhnung. Er machte Versöhnung möglich mit Gott und durch die Kraft des Heiligen Geistes miteinander. Das brachte Jesus. Und wisst ihr, wir haben alle jeden Tag diese zwei Wege vor uns. So oft, so oft. Es gibt zwei Wege, wie du in ein Gespräch mit einem anderen Menschen gehst, auf der Arbeit, zu Hause. Es gibt zwei Wege, wie du mit einem Konflikt umgehen kannst. Es gibt zwei Wege, wie du deinen Vorgesetzten behandelst oder wie du als Arbeitnehmer agierst. Zwei Wege, deine Ehe zu pflegen. Es gibt zwei Wege, deine Beziehung zu leben. Es gibt zwei Wege, dein Leben auszurichten. Und die Frage ist, wollen wir so, wie Jesus das auch vorhat, er sagte, so wie mein Vater mich gesendet hat, so sende ich euch, sind wir bereit zu sagen, okay, ich wähle jeden Tag aufs Neue den Weg und die Art und Weise, wie Jesus es mir vorgelebt hat. Und natürlich schaffe ich es nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Aber was es braucht, ist unsere Entscheidung. Und diese Entscheidung, ihr Lieben, ist so umkämpft. Unsere menschliche Natur, Rudi hat das auch in seiner Predigt vor ein paar Wochen schön illustriert, etwas in uns sucht immer den erhabenen Weg, den sicheren Weg, den auf mich selbst fokussierten Weg, den Weg der Kontrolle und des eigenen Vorteils. Das ist das, diesen Weg suchen wir in der Idee des Komforts, der Ruhe. Und Jesus war da komplett anders. Jesus sah die Not und das Leid der Menschen. Es heißt, kurz bevor er in die Stadt kam, weinte er. Es gibt zwei Stellen, wo das beschrieben wird, dass er weinte über den Zustand von Jerusalem, über den Zustand des Landes, über den Zustand seines Volkes, wo es ihn berührte, emotional. Und sagte, nee, ich mach's anders. Ich gehe in diese Stadt, in diese besetzte Stadt, in meine Stadt und ich richte ein neues Reich auf. Ich zeige den Menschen einen anderen Weg. Und die Frage ist, folgen wir? Ich möchte euch Mut dazu machen, weil dieser Weg ist der Weg, er ist der Friedefürst. Sein Reich ist ein Friedensreich. Und wenn du und wenn wir Frieden haben möchten in unserem Leben, sind wir gut aufgestellt, wenn wir jeden Tag aufs Neue sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht mein Weg, sondern dein Weg. Und können uns da jetzt auch in dieser Osterwoche von Gott inspirieren lassen, von Jesus inspirieren lassen und seinem Weg einschlagen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du zum Helden wurdest, dass du ein starker Held bist, der uns befreit hat, der uns erlöst hat, der uns gerettet hat, der uns Versöhnung ermöglicht hat. Alles, Jesus, was wir haben und alles, Jesus, was wir sind, haben wir und sind wir dank dir. Und Jesus, wir wollen das nicht nur einfach zur Kenntnis nehmen und einfach dann unser Leben leben, wie wir unser Leben leben wollen, sondern wir wollen deinen Weg gehen. Wir wollen dir nachfolgen. Wir bitten nicht, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist hilfst, Menschen Frieden zu bringen, Trost zu bringen, Zuversicht zu bringen, Klarheit und Hoffnung und Freude und Mitgefühl. Hilf uns, Herr, dass wir uns nicht verlieren in unseren Gedanken, in unseren Vorstellung vom Leben und von dem, was wir möchten und wollen, sondern von dem, was du möchtest, was deinem Willen entspricht, Jesus. Danke, dass wir diese Osterzeit jetzt haben und in diesen Tagen uns bewusst machen können, was du für uns getan hast, damit wir ein neues Leben leben dürfen, damit wir deinem Weg folgen können. Alle Ehre gehört dir, Jesus. Amen.